Hallo und willkommen zurück. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Ich möchte mit dir heute den zweiten Teil dieser Miniserie betrachten mit dem Titel Wie bleibe ich bekehrt? Und ich lade dich ein, dass du mit mir den Kopf neigst und die Augen schließt für ein kurzes Gebet. Vater im Himmel, wir möchten dir Dank sagen, dass wir jetzt wieder zusammenkommen dürfen, um dein Wort zu studieren. Wir danken dir dafür, dass du uns zeigen möchtest, wie wir als Christen mit dir täglich leben dürfen. Und wir danken dir so sehr für das Geschenk des Heiligen Geistes, das wir heute noch weiter betrachten möchten. Bitte sei mit uns und sprich du durch mich, dass du unsere Herzen erreichen kannst. In Jesu Namen. Amen. Bevor wir einsteigen, möchte ich gerne mit dir eine kleine Zusammenfassung anschauen des ersten Teils. Wie bleibe ich bekehrt? Wir haben in den ersten Minuten dieser Miniserie uns angeschaut, wie Jesus mit seinen Jüngern geredet hat in den letzten Stunden seines Lebens. An diesem Donnerstagabend in der oberen Kammer. Und wir haben gesehen, dass er ihnen ein Geschenk gegeben hat. Das Geschenk überhaupt, der Heilige Geist. Wir haben auch gesehen, dass in Lukas 11 Jesus über diesen Heiligen Geist redet und dass eigentlich die Kraft, die er bekommt vom Vater, der Heilige Geist ist, den er jeden Tag hat, denn durch den Heiligen Geist kann er die Dinge tun, die er tut. Und nicht nur das, wir haben gesehen, dass auch Gott uns diesen Heiligen Geist geben möchte, jeden Tag, sodass wir aufs Neue verstehen, wie wir als Christen bekehrt bleiben können und wie wir mit Gott täglich wachsen können. Wunderbare Entdeckungen. Wir haben auch gesehen, dass es sehr wichtig ist, nicht nur für die Frucht des Geistes in Galater 5 zu beten, sondern dass wir wirklich für den Heiligen Geist beten. Denn der Heilige Geist ist der Segen, der alle anderen Segnungen mit sich bringt. Ich möchte jetzt mit dir noch einmal die Bibel betrachten und dazu einen anderen Text aufschlagen. Es geht hier um einen Text im Korintherbrief. Apostel Paulus redet hier zu einer Gruppe von Menschen, einer Gemeinde, und er beschreibt drei Gruppen, die ich mit dir heute betrachten möchte. Wir werden Antworten auf Fragen finden wie, warum kämpfen so viele Christen mit Problemen und warum scheint da keine Lösung in Sicht? Oder warum scheint es so, dass manche Christen einen guten Start hatten und nach ein paar Jahren es so aussieht, als würden sie nicht mehr so nah mit Jesus wandeln? Wir schauen uns auch an, wie du und wie ich, wie wir zusammen täglich näher zu Gott kommen können und wie wir es schaffen, dass wir den Heiligen Geist täglich bekommen und nicht nur das, sondern dass wir auch die Frucht des Geistes täglich sehen. Wie wir es schaffen, aus diesem Zyklus der Probleme, in dem so viele Menschen heute stecken, herauszubrechen und Freiheit durch Jesus zu erlangen. Lass uns gemeinsam aufschlagen. 1. Korintherbrief, dort Kapitel 2. Als kleinen Überblick möchte ich dir den Kontext dieses Briefes noch einmal zu Herzen legen. Es ist sehr wichtig zu verstehen, dass Apostel Paulus auf seiner zweiten Missionsreise in Korinth war, beziehungsweise dann Briefe geschrieben hat an die Gemeinde in Korinth. Und die Gemeinde lag ihm wirklich sehr am Herzen. Er hat gesehen, dass es dort große Probleme gab. Es gab sehr, sehr viele säkulare Einflüsse und einfach Probleme von weltlicher Natur, die Gemeindeglieder dort plagten. Und wir wissen auch, dass der Apostel Paulus so emotional schon fast war, weil er diese Probleme gesehen hat, dass er nicht persönlich vorbeischauen wollte, denn er hätte es tun können, sondern dass er wollte einen Brief schreiben an sie. Und das lesen wir heute, diesen Korintherbrief, denn er hat gemerkt, dass er die Worte besser finden konnte, wenn er diesen Brief schreibt und nicht, wenn er persönlich vorbeischaut. So werden wir jetzt zusammen diesen Brief betrachten und ich möchte mit dir einmal diese drei Gruppen und einfach zusammen, dass wir uns die anschauen. Ja, diese drei Gruppen, von denen Paulus hier redet, das ist etwas, was man vielleicht nicht wirklich so sieht, wenn man über das Kapitel 2 und 3 hinüberliest, aber Paulus redet hier von drei Gruppen von Menschen, die existieren in unserer Welt. Und was genau für Gruppen diese Gruppen ja sind, das wollen wir uns jetzt gemeinsam anschauen. Und da lesen wir zusammen 1. Korinther 2 und dort fangen wir an mit Vers 12. Der Apostel Paulus redet hier von, man kann sagen, ja, wie wir in Christus wachsen. Ja, das ist so ein bisschen dieses überschwängliche Thema oder dieses übergreifende Thema, ja, in diesem Kapitel. Und in Vers 12 fängt er an und er sagt, wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Mit anderen Worten, wir haben den Geist Gottes. Ja, das ist der Heilige Geist. Und wie redet er weiter? Er sagt, davon reden wir auch nicht in Worten, gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten, gelehrt durch den Geist, indem wir Geistliches durch Geistliches deuten. Ja, also wir können sehen, dass Paulus hier von den Geistlichen redet. Ja, den geistlichen Menschen, das sind die Christen, die täglich mit Jesus wandeln. Aber schau dir genau an, was er jetzt in dem nächsten Vers macht. Er redet auf einmal von einer zweiten Gruppe. Was ist das nächste Wort in deiner Bibel? Ein natürlicher Mensch nimmt aber nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit. Und er kann es nicht erkennen, weil er geistlich beurteilt wird. Mit anderen Worten, Apostel Paulus sagt hier zu uns, ja, es gibt den geistlichen Menschen, und dann gibt es den natürlichen Menschen, so nennt er es, den weltlichen Menschen. Das ist der von geistlichen Dingen, von der Bibel, von Gott, vielleicht vom Heiligen Geist, von Jesus nicht wirklich was wissen will. Ja, das sind fremde Dinge für diesen Menschen, weil man einfach nicht so das Gefühl dafür hat. Man ist nicht so vertraut mit dieser Materie und diese Menschen wollen vielleicht gar nichts davon hören. Okay, also wir sehen hier zwei Gruppen. Die erste Gruppe, der geistliche Mensch. Zweite Gruppe, der natürliche Mensch. Jetzt macht aber Paulus Folgendes. Er redet weiter und er sagt in Vers 15, der geistliche Mensch dagegen beurteilt zwar alles, er selbst jedoch wird von niemandem beurteilt. Und jetzt schau an mit mir zusammen, was er in Kapitel 3 macht. Wir erinnern uns, dass natürlich damals, als er diesen Brief geschrieben hat, es keine Kapitelanordnungen gab, sondern Paulus hat weiter geschrieben und jetzt sagt er, und ich, Brüder, Kapitel 3, Vers 1, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen. Moment mal. Jetzt haben wir Apostel Paulus, der redet zu der Gemeinde in Korinth und er sagt, hey, ich konnte euch nicht als geistliche Menschen betrachten oder mit euch so reden, als seid ihr welche. Ja, das heißt, okay, was sind denn dann diese Menschen? Geistlich oder weltlich? Ja, Christ oder nicht Christ? Oft haben wir ja diese Differenzierung, die wir machen. Ja, entweder bist du ein Christ oder du bist kein Christ. Aber nein, Apostel Paulus sagt hier Folgendes. Er redet zu ihnen als zu Fleischlichen. Das ist ja ein interessantes Wort, oder fleischlichen Menschen. Was genau heißt das? Was meint Paulus hier damit? Als zu Unmündigen in Christus. Ich habe euch Milch zu trinken gegeben, nicht feste Speise, denn ihr konntet sie noch nicht vertragen. Ihr könnt sie es aber auch jetzt noch nicht, denn ihr seid noch fleischlich. Das heißt, dass wirklich Paulus macht es hier klar, dass nicht die Gemeinde in Korinth, also Leute dort in der Gemeinde auf der einen Seite sind oder auf der anderen Seite, also entweder sind sie Christen oder keine Christen, sondern es ist eine dritte Gruppe, die hier einfach uns erläutert wird und er sagt, das sind Leute in der Gemeinde, die sind aber fleischlich. Weiter geht's in Vers 3, denn ihr seid noch fleischlich, denn wo Eifersucht und Streit unter euch ist, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise. Und wir sehen, dass hier anscheinend die Werke eine Rolle spielen, denn ja, so wie die Menschen sich da verhalten haben, zeigt es, dass sie nicht die Frucht des Geistes hatten, nicht den Heiligen Geist in sich. Ja, die haben sich Christen genannt, das waren Leute in der Gemeinde, aber da gab's Streit, da gab's Eifersucht. Da gab es Neid, da gab es Arroganz, da gab es Selbstsucht, da gab es diese Dinge, die wir als Christen eigentlich ablegen dürfen. Und so macht Paulus es klar, dass es anscheinend nicht nur zwei Gruppen gibt, so wie viele Menschen heute denken. Ja, es gibt die Christen und die Nichtchristen. Und übrigens, vielleicht schaust du dir das heute hier an und du sagst, ja, ich verstehe auch nicht, warum so viele Christen sich Christen nennen, aber nicht wirklich Christen sind. Ja, und vielleicht geht dir jetzt, so wie es mir auch passiert ist, ein Licht auf und du siehst, oh, es gibt ja noch eine dritte Gruppe. Und zwar Leute, die sagen, sie sind Christen, aber sie sind fleischlich. Sie versuchen es aus eigener Kraft zu machen. Sie wissen nicht genau, was es heißt, mit dem Heiligen Geist zu leben. Und Paulus macht es ganz klar. Er sagt, das ist dann das Resultat. Eifersucht, Streit, fleischliche Dinge. Und wir merken aber auch, dass er, und das finde ich so genial an diesem Text, ja, dass er Hoffnung gibt. Vielleicht schaust du dir das heute an und wir wissen ja, der Titel dieser kleinen Predigtserie heißt Wie bleibe ich bekehrt? Vielleicht hast du gemerkt, dass das Feuer in dir etwas erloschen ist, dass nicht wieder alles so war, jetzt gerade wie es am Anfang war, damals, als du noch zu Jesus gefunden hast. Und vielleicht merkst du jetzt, dass du ein Christ fleischlicher Natur geworden bist. Aber keine Angst, sei nicht wütend. Ja? Als ich das gelesen habe, habe ich auch was gedacht, nein, jetzt, viele Menschen lesen das und sind dann vielleicht verärgert. Oh ja, willst du mir jetzt sagen, ich bin ein fleischlicher Christ und so weiter? Nein, nein, nein. Paulus gibt uns hier Hoffnung. Und er sagt, du kannst es sofort ändern. Dann schau dir mit mir an, was er sagt. In Vers 2. Lass uns das nochmal lesen. Ich bin im 1. Korintherbrief, Kapitel 3 und dort Vers 2. Er sagt, ich habe euch Milch zu trinken gegeben, nicht feste Speise, denn ihr konntet sie noch nicht vertragen. Mit anderen Worten, da ist Hoffnung. Noch konnten sie es nicht. Und er wiederholt dieses Wort. In der Elberfelder kommt es dreimal in diesem Vers vor. Noch nicht vertragen, ihr könnt es aber auch jetzt noch nicht, denn ihr seid noch fleischlich. Mit anderen Worten, morgen kann es anders sein. Morgen kannst du die Entscheidung treffen, mit Jesus täglich zu wandeln, neu ihm alles hinzugeben, den Heiligen Geist zu empfangen und wieder ein geistlicher Christ sein. Das ist doch wunderbar, oder? Das gibt doch Hoffnung. Und da müssen wir nicht traurig, verärgert oder frustriert sein, dass wir jetzt vielleicht nicht mehr so nah an Jesus sind, wie wir es mal waren oder wie wir es uns gerne wünschen. Es ist schön zu sehen, dass Gott uns Hoffnung geben möchte und dass er uns näher zu sich ziehen möchte, indem er sagt, ja, leg diese Dinge ab. Leg sie ab und bitte um den Heiligen Geist. Deswegen hat Apostel Paulus auch hier in Kapitel 2 am Ende von dem Geist gesprochen. Ja, wir sehen das, wenn du mit mir nochmal zurückschaust hier. Er sagt, den Geist, der aus Gott ist, das ist dieser Geist, der dich zum geistlichen Christen macht. Ein geistlicher Christ wirst du nicht, wenn du jetzt sagst, okay, ich lese die Bibel durch und ich versuche die Bibel auswendig zu lernen, sagen wir mal. Oder ich kenne alle Prophetiedaten von den 2300 Jahren. Ich weiß, wie man es berechnet. Ich kenne alle diese Details. Das macht dich nicht zum geistlichen Christ. Oh, viele Leute wünschen sich, ja, dass das vielleicht die Möglichkeit wäre, dass das das Ticket wäre, was dich zum geistlichen Christen macht. Aber nein, Gott sagt zu dir und zu mir, dass der Geist der Wahrheit dich zum geistlichen Christen macht. Nicht ein Bibelstudium, Bibelwissen oder ein Name oder so, irgend so etwas, ja. Und das ist schön, weil der Heilige Geist ist etwas, was wir jeden Tag gratis bekommen dürfen. Wir müssen nicht uns mühen, so wie die fleischlichen Christen es oft tun, ja, wie Menschen in der Gemeinde es auch oft sehen, wie wir gleich zusammen betrachten werden, dass wir versuchen, unsere Probleme alleine zu bekämpfen. Nein, wir dürfen es Gott geben und der Geist der Wahrheit leitet uns dann zur Freude, zur Vernunft, zur Geduld und zu all diesen Dingen. Nun, wenn du Gott besser kennenlernen möchtest, wenn du das Verlangen hast, bekehrt zu bleiben oder vielleicht wieder die Erfahrung zu genießen, ganz nah an Gott zu sein, dann lade ich dich noch einmal ein, aufs Neue für den Heiligen Geist zu beten. Das ist das, was Jesus seinen Jüngern gesagt hat, bevor er von dieser Welt ging. Es ist das, was ihm die Kraft aller Kräfte gab oder den Ursprung seiner Kraft eigentlich war. Das ist der Heilige Geist. Wenn du dich unzufrieden fühlst, wenn du dich enttäuscht fühlst, wenn du merkst, dass der Alltag dich einholt und dass du wirklich nicht so nah an Gott mehr dran bist, dann fordere ich dich auf und dann lade ich dich ein, basierend auf dem, was wir gelesen haben, nach dem Heiligen Geist zu fragen. Denn das ist die Antwort. Das ist die Antwort auf die Frage, wie bleibe ich bekehrt? Wie schaffe ich es, als Christ jeden Tag zu wachsen? Es geht darum, dass wir täglich alles Jesus hingeben. Es gibt Leute, die in unserer Gemeinde schon so lange waren, dass vielleicht die Hymne, ja, dieses Lied, im Englischen I surrender all, alles gebe ich Jesus hin, schon gar nicht mehr hören wollen, weil man es schon so oft gehört hat, ja, bei jeder Taufe oder bei jedem Zeugnis oder was auch immer, ja, man gibt es Jesus hin, ja, man weiß es, ich will es Jesus hingeben. Aber das ist ein so wichtiges Lied. Denn wir wissen durch dieses Lied, oder besser gesagt durch das Wort Gottes, dass wir täglich Jesus alles hingeben dürfen und dass wir, wie die Flasche, die wir uns im ersten Teil angeschaut haben, dass wir uns füllen lassen dürfen vom Heiligen Geist. Und das ist die Antwort. Das ist die geniale Antwort, das geniale Geschenk, was Gott uns gegeben hat. Oft sprechen Leute, wenn sie in der Gemeinde sind, von, vielleicht hast du es auch schon mal gehört, das sind die Konservativen, das sind die Liberalen, das sind die Progressiven, das sind die, die vielleicht etwas strenger sind, das sind die, die vielleicht etwas lockerer oder moderner sind. Ja? Und wenn du schon einige Zeit dabei bist als Christ, dann wirst du vielleicht auch erkannt haben, dass du in die eine Gemeinde gehst, wo es so aussieht, und dann gehst du in eine andere Gemeinde und die haben vielleicht, die nennen sich vielleicht ähnlich oder sind sogar vielleicht von der gleichen Gemeinde, aber du siehst Unterschiede. Und oft sind wir dazu versucht, ja, dass wir diese Camps aufstellen, diese Schubladen machen, ja, und wir sagen, okay, das sind die Konservativen, ja, und das sind die Liberalen zum Beispiel, ja, welche Worte du auch verwenden magst. Und wir erkennen aber hier in diesem Beispiel von Paulus, dass er nicht diese Worte benutzt und dass es auch wirklich nichts mit geistig oder fleischlich zu tun hat, denn es ist völlig egal, in welcher Gemeinde du bist. Es ist völlig egal, wie viel Bibelwissen du hast. Es ist völlig egal, wie lange du schon Adventist oder Christ bist. Es ist völlig egal, wie lange du schon getauft bist und wie viele Bibelstunden du schon gegeben hast, wie viele Predigten du schon gehalten hast. Der einzige Punkt, der dich unterscheidet zwischen einem fleischlichen Christ und einem geistlichen Christ, ist der Heilige Geist. Nicht alle anderen Dinge, nicht das, was wirklich... Ja, viele Leute dazu verleitet zu sagen, das ist ein wirklich guter Christ. Nein. Paulus sagt uns, dass es der Heilige Geist ist. Und weißt du was? Man kann konservativ sein und fleischlich sein. Schau dir die Pharisäer an zu Jesu Zeit. Die waren ganz schön streng mit sich, oder? Man könnte sagen, dass sie vielleicht konservative Christen waren. Und die haben das Ziel völlig verfehlt. Und dann haben wir die Sadduzäer auf der anderen Seite, die versucht haben, so Freunde der Römer zu werden und Kompromisse gemacht haben, wo man sich gedacht hat, das kann doch nicht wahr sein, du kannst doch nicht das leugnen, was im Wort Gottes steht. Fleischliche Christen. Du kannst fleischlich sein, egal auf welcher Seite, in welcher Schublade du steckst. Und um die Sachen noch genauer zu betrachten, Paulus redet hier sogar von einem Beispiel, denn er sagt in Vers 4, also wenn du noch das Kapitel aufgeschlagen hast, lade ich dich eines nochmal zu betrachten oder einfach nochmal aufzuschlagen. Hier, wir sehen, er sagt, in Vers 4, Kapitel 3, denn wenn einer sagt, ich bin des Paulus, der andere aber, ich bin des Apollos, seid ihr nicht menschlich? Mit anderen Worten, und das muss man verstehen, ja, diesen Hintergrund muss man wissen, um den Text hier zu verstehen, es gab diese zwei Camps, diese Schubladen. Es gab Leute, die waren die Jünger von Paulus und dann die Jünger von Apollos, ja, und die haben gesagt, okay, ich finde den gut, ich finde den gut, ja, und so ist es heute auch. Wir haben Leute, die sagen, okay, ich gehöre zu denen und ich gehöre zu denen, oder bist du der, ja, und wir machen diese Schubladen, wir stecken Leute rein und wir merken gar nicht, dass es uns auseinandertreibt und nicht zusammenführt, denn was wir brauchen, sind keine Schubladen, wir brauchen den Heiligen Geist. Paulus sagt es hier ganz deutlich. Ich bin des Paulus, der andere aber, ich bin des Apollos. Seid ihr nicht menschlich? Jetzt Vers 5. Was ist denn Apollos und was ist Paulus? Diener, da haben wir es. Diener sind sie, durch die ihr gläubig geworden seid, und zwar wie der Herr einem jeden gegeben hat. Ich habe gepflanzt, sagt Paulus. Apollos hat begossen, Gott aber das Wachstum gegeben. Das bedeutet, wir müssen verstehen, dass der Schlüssel zur Bekehrung und zum täglichen Wachstum mit Jesus, ja, nicht in diesen Schubladen liegt, sondern dass diese Kraft im Heiligen Geist liegt, dieser Schlüssel liegt im Heiligen Geist, es ist der Heilige Geist. Und vielleicht geht es dir auch so wie mir, ich hoffe nicht, dass du die Person selbst bist, aber vielleicht kennst du Leute in deinem Bekanntenkreis, in deiner Familie, Freunde, Arbeitskollegen, was auch immer, die mal gut gestartet haben als Christ, die Feuer und Flamme waren, und plötzlich, man sieht sie 5 Jahre später, man sieht sie 10 Jahre später und man kann sie kaum wiedererkennen und man fragt sich, was ist nur passiert? Es war doch ein so guter Start. Schlag mit mir Galater 3 auf. Ich möchte dir einen kleinen Vers mitgeben hier, der sehr, sehr deutlich ist. In Galater 3 redet Paulus auch von dieser Gruppe von Menschen, die gut angefangen haben, aber dann nicht mehr mit Jesus gewandelt sind. Galater 3, Vers 3, und ich nehme jetzt den Vers ein bisschen aus dem Kontext, ja, weil einfach nur um diesen kleinen Punkt zu machen, der eigentlich sehr, sehr deutlich wird, auch wenn man sich nur diesen Vers anschaut, ohne den Kontext groß anzuschauen. Ja, Paulus redet hier von der Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt, ein sehr, sehr wichtiger Teil unseres Glaubens, ja, unseres Lebens als Christ. Und er sagt hier, seid ihr so unverständig? Nachdem ihr im Geist angefangen habt, wollt ihr jetzt im Fleisch vollenden? Mit anderen Worten, du kannst im Geist anfangen, du kannst ein guter Christ am Anfang sein, du kannst bekehrt sein, du kannst alles super machen, eine enge Beziehung mit Jesus haben, aber es kann passieren, wenn du aufhörst, mit Jesus zu leben oder wenn du nachlässt, ja, und die kleinen Entscheidungen sind da so wichtig, dass der Heilige Geist nicht mehr in dir drin ist und dass du dann zu einem fleischlichen Christen wirst. Aber wir erinnern uns daran, was Paulus gesagt hat, ja? Paulus hat gesagt, es ist Hoffnung da. Du darfst, auch wenn du jetzt das Gefühl hast, du bist zum fleischlichen Christ geworden, du hast nicht mehr den Heiligen Geist, sofort die Entscheidung treffen, darum zu beten und Gott wird ihn dir senden. Wunderbar, oder? Und wir wissen, dass das die Lösung ist, die Jesus uns mitgegeben hat. Nun, ich möchte mit dir jetzt zwei Zyklen betrachten, zwei Gewohnheitsabläufe, die in unserem Leben, man könnte sagen, mehrmals täglich stattfinden und die Gruppe geistlicher Christ und fleischlicher Christ unterscheiden. Und ich möchte, dass du mit mir das zusammen betrachtest. Das ist sehr interessant. Wir sehen hier, dass der geistliche Christ, genauso wie der fleischliche Christ, dass die erste Stelle, mit der wir hier konfrontiert werden, dass es Probleme sind, dass es Prüfungen sind. Okay, und wir schauen uns hier zuerst das Bild des fleischlichen Christen an. Der fleischliche Christ hat, also wir können das jetzt als jeden Menschen sehen sozusagen, ja, denn wir alle haben Probleme, Prüfungen, Versuchungen, die kommen. Und die Frage ist jetzt, wie reagieren wir? Und du kannst sehen hier, dass sofort, wenn eine Prüfung kommt, der fleischliche Christ immer versucht, aus eigenem Willen und aus eigener Kraft zu handeln. Und das ist ein Problem. Denn alleine schaffen wir es nicht. Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben, weil er weiß, dass wir es alleine nicht schaffen. Wir sollen es auch gar nicht alleine versuchen. Der fleischliche Christ probiert es aber. Der fleischliche Christ hat keinen Heiligen Geist, er hat keine Hilfe, er gibt nicht alles Jesus hin, ja, und dementsprechend versucht er, es selbst zu lösen. Und weißt du, was ich so interessant finde? Ich habe schon viele Selbsthilfebücher gelesen, die in den letzten Jahrzehnten so herumzirkuliert sind auf unserer Welt. Und das scheint ja immer mehr zum Trend zu werden, dass die Welt versucht, ihr Leben so sehr zu optimieren, dass Probleme und Hindernisse praktisch verschwinden. Das Problem dabei ist aber, dass sie es nie ganz schaffen. Erst kürzlich habe ich mir ein Video auf YouTube angesehen, wo irgendein Mann geredet hat davon, ja, du versuchst dir gute Gewohnheiten anzueignen, aber du scheiterst immer, du hast diesen Zyklus, dass es mal gut anfängt und dann wird es wieder schlecht und du schaffst es einfach nicht, daraus herauszukommen. Und er hat dann irgendeine andere Lösung angeboten, die im Endeffekt auch nicht sehr viel gebracht hat, ja, weil es natürlich klar ist, dass wir als Menschen, wenn Probleme kommen, sie nie ganz beseitigen können. Du kannst versuchen, die besten Gewohnheiten der Welt zu haben. Du kannst versuchen, dich so gut wie möglich zu ernähren. Du kannst versuchen, so viel Sport wie möglich zu machen. Einfach so gut wie möglich dein Leben zu leben. Aber wenn du es ohne den Heiligen Geist machst, dann bist du am Ziel vorbeigeschossen. Denn du wirst es nicht schaffen. Die Probleme kommen wieder. Satan wird wieder an deiner Tür klopfen. Und die Frage ist, wie entscheidest du dich? Viele Christen entscheiden sich so, sie versuchen es aus eigener Kraft, wie du es im Bild siehst, und dann irgendwann kommen sie an einen Punkt an, wo sie merken, okay, ich schaff's ja nicht, ist mir jetzt auch egal, ich lasse es jetzt einfach so sein, dieses Problem ist halt wieder da, dann kann man jetzt nichts machen. Vielleicht kommt dir das bekannt vor, ja, das geht uns, vielen Menschen geht es so, ja, uns geht es oft so, dass diese Probleme kommen und wir haben diese Entscheidung, die wir treffen möchten. Und was dann passiert, ist Enttäuschung, wie du es hier siehst, Enttäuschung, Unzufriedenheit, Sinnlosigkeit. Und das Schlimme an diesem Zyklus ist, die Probleme kommen wieder. Ein neues Problem kommt, du willst es wieder aus eigener Kraft probieren, du bist wieder unzufrieden. Ein neues Problem kommt, du willst es wieder aus eigener Kraft probieren, du bist unzufrieden. Ein neues Problem kommt, du willst es aus eigener Kraft, irgendwann sagst du dir, okay, ich kann es nicht mehr aus eigener Kraft, ich lasse es einfach so. Und so viele Menschen bleiben dabei, dass sie sagen, ja, mein christliches Leben ist halt jetzt zum Mittelmaß geworden. Ach, wie traurig, wie schade. Das soll es doch gar nicht sein. Dann kommen Menschen an den Punkt, wo sie sagen, ja, ich bin halt ein Sünder und ich kann eh nichts mehr dran ändern und ich lasse es jetzt einfach so sein. Und Wir verstehen nicht, dass es eine Lösung gibt, die Gott uns gegeben hat, aus dem Zyklus dieser Probleme herauszubrechen. Und das möchte ich dir mitteilen in diesem anderen Bild, was ich hier gezeigt habe, oder was du hier siehst, ist, dass die Prüfungen auch für den geistlichen Christen kommen. Das ist klar. Aber hier siehst du den markanten Unterschied. Der geistliche Christ, sobald die Prüfung kommt, fragt nach dem Heiligen Geist, beziehungsweise hat schon vorher danach gefragt, und dann gibt er alles Jesus hin. Er sagt, ich kann es alleine nicht schaffen. Wir erinnern uns an die Flasche. Die Flasche alleine kann nicht gefüllt werden. Wir brauchen den Heiligen Geist. Und was dann passiert ist, das Problem ist noch nicht vorbei, aber was wir bekommen, ist Friede, Freude, Zufriedenheit. Auch wenn es vielleicht nicht in diesem Moment ist, in dem der Konflikt oder die Prüfung da ist, aber später erkennen wir, dass es sich lohnt, für Christus zu leiden, weil wir so näher an ihn drankommen. Ähnlicher werden wie er. Und dieser Zyklus vollendet sich so, dass diese Freude, dieser Frieden zur nächsten Prüfung führt. Und diese nächste Prüfung dann ist zu ertragen, denn wir wissen, dass der Heilige Geist in uns ist. Wir wissen, dass Jesus mit uns geht. Du kannst in der Mitte erkennen von diesem Zyklus, dass beide Christen das Verlangen haben nach Gott. Beide Christen haben das Verlangen, stetig zu wachsen und Gott näher zu kommen. Das Problem ist nur, dass viele Christen heute sich gesagt haben, okay, es scheint einfach nicht zu funktionieren, ich komme nicht weiter, es ist zu mühselig, ich lasse es einfach sein. Und sie geben den Löffel ab. Im geistlichen Sinne. Das ist so schade, ja. Wobei Gott uns die Möglichkeit gegeben hat, dass wir durch den Heiligen Geist daraus brechen dürfen und ein neues Leben, sprichwörtlich mit ihm anfangen dürfen, jeden Tag aufs Neue, durch die Hingabe. Das Schöne daran ist, dass der geistliche Christ lernt, die Prüfungen mit Freude hinzunehmen. Und das ist etwas, wir lesen davon in der Bibel, wir lesen, wie Apostel Paulus davon schreibt. Er spricht davon, dass er täglich stirbt, damit Jesus in ihm leben kann. Und das ist fremd für uns heute. Wir sagen uns, wie kann ich Freude daran haben, wenn ich einen Autounfall hatte? Wie kann ich Freude daran haben, wenn mir dieses Missgeschick passiert ist? Wie kann ich Freude daran haben, wenn mich mein Arbeitskollege wieder so behandelt hat? Aber es ist ganz einfach. Wenn wir es Jesus hingeben, dann lernen wir, das Problem abzugeben und wirklich es ihm zu überlassen. Und dann betrifft es uns nicht, dann trifft es uns nicht mehr so sehr. Außerdem ist es sehr wichtig, dass wir in diesen Momenten der Prüfung lernen, oder beziehungsweise uns daran erinnern, was Jesus für uns durchgemacht hat. Dann seien wir mal ganz ehrlich. Wenn dein Arbeitskollege dich wieder beschimpft oder wenn dir jemand im Verkehr so auf die Nerven geht oder wenn vielleicht ein Autounfall passiert oder dein Haus brennt ab oder was auch immer, im Vergleich zu dem, was Jesus für dich durchgemacht hat und für mich, kommt uns das dann nicht sehr wenig vor? Wir haben Früchte, die wir tragen dürfen, die Frucht des Geistes, wenn wir mit Jesus leben. Und das ist natürlich auch eine Sache, die wir uns wirklich vor Augen halten müssen. Ich habe das bei mir ganz visuell gemacht. Ich habe ein Vision Board bei mir zu Hause und das ist einfach eine Magnettafel und dort sind verschiedene Bilder und verschiedene Listen, die ich mir aufschreibe täglich, die auch mit meinem Beruf zu tun haben und auch damit, wie ich Leute effektiv zum Glauben bringen kann und ihnen Jesus näher bringen kann. Aber ich habe dort ein Zitat und es ist sehr wichtig, dort, also für mich zumindest, dass ich mich jeden Tag daran erinnere. Dieses Zitat spricht davon, dass Gott Konflikte zulässt, damit wir Frieden haben können. Denn was passiert ist, wir werden geschmiedet, wir werden getöpfert als Ton und wir kriegen die Frucht des Geistes, Geduld, Gelassenheit, all diese Dinge als Resultat. Und wir merken es nicht gleich, es ist am Anfang natürlich schmerzhaft vielleicht und es ist natürlich nicht so einfach, aber Jesus hat gerade von dieser Art und Weise geredet. Gott würde dich nicht durch diese Sachen durchbringen, wenn er nicht wüsste, dass es dich zu einem besseren Menschen machen würde. Deswegen hat Jesus auch gesagt in Johannes 15, dass wir in ihm bleiben sollen und dass die Frucht, die praktisch geschnitten wird, noch mehr Früchte am Ende bringen soll. Deswegen lässt Gott diese Sachen zu. Und ich glaube, mit diesen Gedanken können wir Freude haben, auch in den Konflikten, auch in diesen Problemen, die wir haben, auch wenn dieser Zyklus kommt. Wir dürfen freudige Christen sein. Das ist so, so wichtig. Nun, wenn wir diese drei Gruppen einmal erkannt haben, ja, ich habe leider keine drei Hände, aber wenn man diese drei Gruppen erkannt hat in dieser Schrift, dann lesen wir teilweise die Bibel auch mit anderen Augen. Wir erkennen, dass der lauwarme Christ in Offenbarung Kapitel 3 der fleischliche Christ ist. Wir erkennen, dass die törichten Jungfrauen in Matthäus Kapitel 25 fleischliche Christen waren, denn sie hatten nicht den Heiligen Geist. Wir erkennen auch, dass die Korinther, also die Gemeindeglieder damals, teilweise fleischliche Christen waren und dass auch die Galater, die so gut angefangen haben, dann zu fleischlichen Christen teilweise anscheinend geworden sind. Und wir merken, dass das heute auch passieren kann. Aber liebe Zuschauer, liebe Zuschauerin, ich hoffe und bete, dass es bei dir nicht so ist. Und wenn es bei dir so war, wie vielleicht auch bei mir, dann gibt es die Hoffnung, dass wir es heute ändern dürfen. Was haben wir im ersten Teil zusammen uns angeschaut? Wir dürfen dafür beten, dass Gott uns den Heiligen Geist gibt. Ja, magst du sagen, das hört sich ja zu einfach an, um wahr zu sein. Ja, es ist auch so einfach. Denn was das uns mit uns macht, ist, es gibt uns ein Verlangen dafür, täglich näher bei Jesus zu sein. Und es gibt uns die Selbstlosigkeit, die wir brauchen als Christen. Nun, ich möchte dir jetzt 5 Gründe mitgeben, warum du und ich, warum wir jeden Tag für den Heiligen Geist fragen dürfen. Lass es uns praktisch machen. Ja? Wir haben erkannt, dass der Heilige Geist wichtig ist. Wir haben erkannt, dass wir, um die Frucht des Geistes zu bekommen, all diese schönen Attribute, die wir als Christen haben dürfen, um den Heiligen Geist bitten sollen. Aber lass es uns jetzt wirklich praktisch machen. 5 Gründe, warum du und warum ich jeden Tag für den Heiligen Geist beten soll. Grund Nummer 1, Prüfungen und Versuchungen kommen jeden Tag. Das ist schon fast so einfach, als würde es nicht schon eindeutig sein für dich und für mich. Ja? Aber wir erinnern uns an die Bilder, die ich dir gezeigt habe. Es ist ganz klar, eine Prüfung, eine Versuchung kommt. Und deswegen brauchen wir jeden Tag den Heiligen Geist. Grund Nummer 2, warum wir jeden Tag den Heiligen Geist brauchen, ist, weil wir eine sündhafte Natur und Gewohnheiten haben, die uns teilweise runterziehen und dann uns da liegen lassen, wo wir eigentlich nicht sein sollen. Ja, wenn ich zum Beispiel jetzt mit meiner Frau, wenn ich möchte sie so gut wie möglich behandeln und ein Diener sein für sie, wie Jesus ein Diener für die Gemeinde ist. Und ja, es kann sein, weil ich halt oft diese schlechte Gewohnheit hatte, falsch zu reden, dass ich dann wieder einfach was Falsches sage zu ihr. Oder meine Eltern falsch behandeln. Ja, das kommt dir vielleicht bekannt vor. Ja, und so ist es auch, dass diese Gewohnheiten uns teilweise noch verfolgen, auch wenn wir schon länger Christen sind, weil es etwas länger dauert, sie loszulassen. Und deswegen dürfen wir jeden Tag für den Heiligen Geist beten. Grund Nummer 3 ist, dass wir ernsthafter dabei sind, das hatten wir schon betrachtet zusammen, dass wir ernsthafter dabei sind, wenn wir jeden Tag es tun. Denn was passiert, wenn du jeden Tag für eine Sache betest? Du nimmst sie dir wirklich zu Herzen. Es ist dir wirklich wichtig. Grund Nummer 4, wir wollen und wir werden mehr wie Jesus sein. Das ist natürlich auch klar, denn wir wissen, dass Jesus in uns wohnen möchte durch den Heiligen Geist. Das heißt, wenn wir das täglich tun, dann werden wir mehr wie Jesus, denn unser Charakter wird so wie er und wird so, wie er es auch für uns möchte, wie wir uns verhalten. Das sind doch wunderbare Gründe, oder? Der 5. Grund ist, wir kriegen die Segen, die Frucht des Geistes, von der wir schon gesprochen haben. Das ist doch eigentlich eine wunderschöne Vorschau, ja. Mit anderen Worten, willst du bekehrt bleiben? Willst du Geduld haben? Willst du Freude haben? Willst du Gelassenheit haben? Willst du Sanftmut haben? Dann bete für den Heiligen Geist. Das sind 5 praktische Gründe, die wir jeden Tag, uns vor Augen halten dürfen, damit wir für den Heiligen Geist beten. Und ich lade dich ein, dass auch du es probierst, jeden Tag aufs Neue für den Heiligen Geist zu beten. Ich habe gemerkt, dass bei mir persönlich, in meinem christlichen Leben, nach ungefähr 5-6 Jahren, erst ich will nicht sagen, dass es bergab ging, aber es gab diese Momente, wo man dann doch gemerkt hat, okay, es ist eigentlich immer das Gleiche so und man kommt nicht wirklich voran. Und ich habe mich da unterhalten mit anderen und wir haben ein bisschen so darüber geredet, ja, weißt du noch, damals, als wir frisch bekehrt waren und Feuer und Flamme für Jesus waren, und dann habe ich so nachgedacht und dachte, das kann doch nicht sein. Es kann doch nicht sein, dass wir so gut anfangen und dann den Faden verlieren, den Fokus verlieren. Und vielleicht schaust du dir das heute an und du sagst, bei mir ist es ähnlich. Ich habe so eine kleine, einen kleinen, ja, wie kann man sagen, es ist eine Unreinheit oder eine Unebenheit in meinem christlichen Weg entdeckt und es läuft nicht mehr so, wie es am Anfang mal war. Aber Gott sagt zu dir und zu mir, dass wir beten dürfen für den Heiligen Geist. Jeden Tag aufs Neue. Willst du intelligenter werden? Willst du taktvoller werden? Willst du mehr Mitgefühl haben? Willst du geduldiger werden? Wir haben uns diese Attribute angeschaut. Die Antwort auf all diese Fragen ist der Heilige Geist. Und ich möchte jetzt zum Abschluss einen kleinen Aufruf machen und dich einladen, mit mir über Folgendes nachzudenken. Hast du das Gefühl, wenn du jetzt das Wort Gottes gehört hast, dass du vielleicht doch dazu tendiert hast, ein fleischlicher Christ zu werden? Hast du das Gefühl, dass du vielleicht doch ein Mensch geworden bist, der so Gott ein bisschen aus den Augen verloren hat und dass es sich nicht mehr so anfühlt oder nicht mehr so ist, wie es am Anfang war? Wenn du das Gefühl hattest oder wenn du dich in dieser Situation befindest, dann lade ich dich ein, dass du jetzt es Jesus gibst. Und dass du sagst, hey, ich habe es gemerkt. Ich habe gemerkt, dass ich da schwach geworden bin, dass ich es aus eigener Kraft versucht habe. Oft ist es ja so, dass uns als Christen der Stolz einholt. Und dass wir nach 10, 15, 20 Jahren sagen, ja, ich weiß es ja jetzt schon. Und dann versuchen wir es aus eigener Kraft und wir scheitern. Wenn du das Gefühl hast, dass der Heilige Geist jetzt zu dir spricht, dass Gott mit dir redet und er sagt, ich möchte dich zum geistlichen Menschen wieder machen. Vielleicht warst du es schon, vielleicht auch noch nicht. Vielleicht erkennst du das jetzt zum ersten Mal. Egal, wo du jetzt bist in deinem Weg, Gott lädt dich ein, für den Heiligen Geist zu beten. Er sagt, das ist die Lösung, wie du und wie ich, wie wir bekehrt bleiben dürfen. Und ich bitte dich, dass du Ja sagst. Dass du dieses Bekenntnis zu Herzen nimmst, dass du wirklich diese Botschaft zu Herzen nimmst und dass du erkennst, was Jesus dir geben möchte. Es ist das Geschenk aller Geschenke. Es ist die wichtigste Botschaft, die man sich vielleicht vorstellen könnte für das praktische Christsein jeden Tag. Es ist Jesus selbst, der in dir wohnt und in mir wohnt. Ich lade dich ein, dass wir zusammen dafür beten. Lass uns beten. Himmlischer Vater, Herr, ich möchte dir so Dank sagen dafür, dass wir das Privileg haben, mit dir täglich zu wandeln. Herr, vergib uns, wenn wir fleischliche Christen waren. Vergib uns, wenn wir es aus eigener Kraft probiert haben. Ach, wie oft probieren wir das? Vergib uns, wenn wir sogar, ich hoffe, es ist nicht der Fall gewesen, wenn wir sogar aufgegeben haben, weil wir gemerkt haben, es funktioniert nicht, der Zyklus der Probleme holt mich ein. Herr, bitte vergib uns. Erneuere unser Herz. Ich bitte dich, dass du uns zu geistlichen Menschen machst, die dich jeden Tag aufs Neue suchen, die jeden Tag aufs Neue für den Heiligen Geist beten und die jeden Tag aufs Neue von dir erfüllt werden, dass du in uns wohnst, so wie Jesus es versprochen hat. Herr, ich danke dir so sehr dafür, denn ich weiß, dass du versprochen hast, dass du uns den Heiligen Geist geben wirst. Ich weiß, dass du in Markus 11 gesagt hast, dass du nach dem, was wir fragen, wenn wir im Glauben fragen, dass du es uns geben möchtest und Herr, dafür möchte ich dir danken. Ich bitte dich, dass du uns die Kraft gibst, täglich mit dir zu wandeln, dass es täglich aufwärts geht in unserem christlichen Weg und dass wir nicht bekümmert oder entmutigt werden, wenn wir einmal merken, dass der Heilige Geist uns wieder verlassen hat und dass wir es wieder selbst probiert haben. Hilf uns jeden Tag aufs Neue, das zu tun. Vielleicht, wenn es nötig ist, mehrmals am Tag. Und ich danke dir so sehr dafür, dass du das Gebet erhört hast. Ich bete es in Jesu Namen. Amen und Amen.